Mein Name ist Sebastian Lipp, ich bin freier Journalist, ich arbeite für verschiedene Medienhäuser, schwerpunktmäßig zum Thema extreme Rechte, Neonazis, andere rechtsradikale Bewegungen, dann natürlich auch die AfD, verschiedene andere Sachen, die man da so drin hat. Und ganz im Detail gucke ich mir die Szene im Allgäu an, aus verschiedenen Gründen, unter anderem deswegen, weil ich eben da wohne, weil ich da relativ nah dran bin und weil von daher natürlich auch ein erhöhtes Interesse an der Sache dort da ist. Genau, und ansonsten, wenn ich jetzt, also ich bin von Allgäu rechts außen, da beobachten wir die Szene ganz detailliert, und ansonsten, wenn ich jetzt nicht für Allgäu rechts außen meine Recherchen mache, dann veröffentliche ich bundesweit bei verschiedenen Medien und setze da meine Fotos ab. Genau, also das zum Hintergrund. Sprechen würde ich heute schwerpunktmäßig über Voice of Anger und deren rechten Untergrund im Allgäu, weil wir davon ausgehen, dass das, oder nicht, weil wir davon ausgehen, weil das sehr eindeutig, sehr, sehr, sehr markant das große Nazi-Problem ist, das wir im Allgäu haben. Es gibt natürlich noch andere Dinge, über die man reden kann. Die würde ich mir eventuell für die Debatte aufsparen. Wenn da bestimmte Interessen da sind, können wir da gerne drüber reden. In dem Vortrag soll es hauptsächlich um Voice of Anger gehen, mit denen wir uns in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt haben und auch eine Broschüre rausgegeben haben zu genau dem Thema. Da steht noch sehr viel mehr drin, als ich jetzt erzählen kann. Ich will es nur so schlaglichtartig machen. Ich kann in der Zeit nur so bestimmte Aspekte ansprechen. Werde mir auch an verschiedenen Stellen sparen, irgendwie Belege dafür zu bringen. Ich habe ein paar Fotos dabei. Ich werde nicht alles herleiten, was ich sage. Da drin ist alles sehr sauber ausgeführt. Wer das nachvollziehen will, kann ich empfehlen, das mitzunehmen. Liegen da 25 Stück aus. Das kostet 5 Euro pro Stück. Ich gucke jetzt aber auch nicht so genau, wenn es jemand mitnimmt und verteilt und keine Kohle hat, dann ist das auch in Ordnung. Genau. So viel vorweg. Jetzt zum Einstieg würde ich sagen, lass mal einfach mal die Nazis aus dem Allgäu selber einsteigen, damit man so mitbekommt, von was für einer Szene wir da reden, dass man einfach, ohne da viel drum rum zu quatschen, einfach direkt einsteigen, mit wem wir es da so zu tun haben.
Du legst es allein gegen die Menschen, die wir nicht mögen. Allein gegen die Menschen, die uns zerstören wollen, die weiße Rasse.
Das ist eine Szene von einem Konzert vor etwas mehr als 10 Jahren mittlerweile. Ich glaube, 2008 ist das aufgenommen worden in Flandern in Belgien auf einem Konzert aus dem Blan-Anna-Milieu, wo, das hat sich selber vorgestellt, der Nogge, der Norbert Lächerle von Faustrecht, der Sänger, auf der Bühne als Faustrecht aus dem Allgäu, die eine von den wichtigen Nazi-Urgesteinen sind, wenn man sich die Rechtsrock-Szene in Deutschland anguckt, da sind Faustrecht ganz zentral dabei. Also als deutscher Nazi, da kennt man Faustrecht einfach. Und die kommen eben direkt aus dem Allgäu, Mindelheim, Memmingen, die Ecke, und sind auch sehr eng verknüpft mit dem, was wir heute als Voice of Anger verstehen, mit dem, was heute Voice of Anger ist. Da sind die Leute von Faustrecht immer noch sehr nahe dran. Die Aufnahmen sind nicht aus der Nazi-Szene selber ganz direkt, sondern ich möchte es gerne dazu sagen, weil es eine großartige Arbeit ist, die der Thomas Kuban geleistet hat. Der war jahrelang in der Neonazi-Szene quasi verdeckt, undercover unterwegs mit Kameras auf den Konzerten, um mal zu zeigen, was da so geht, was da so passiert, und hat da diese Aufnahmen rausgenommen, die zum Teil, also es gibt noch viel mehr Material, aber zum Teil Verwendung gefunden haben in dem Film Blut muss fließen von Peter Ohlendorf, und eben Teile davon liegen auch uns vor, Teile haben wir mal veröffentlicht bei Allgäu rechts außen, da haben wir so einen kleinen Rundgang quasi über dieses Konzert gemacht, wie das da so aussieht, und das Ganze auch unterfüttert mit verschiedenen Videoschnipseln. Unter anderem dem da aber noch ein bisschen was anderes, so wie die Merchstände und sowas aussehen. Genau, und was man da sehr deutlich auf dem Video erkennen kann, wie gesagt, ist schon 10 Jahre alt, die Szene geht noch weiter zurück. Aber was man sehr deutlich erkennen kann, was da sehr deutlich schon rauskommt, ist die Ideologie, worüber wir reden. Also wir reden jetzt nicht irgendwie so wischiwaschi ein bisschen über ein bisschen rechtere Positionen, ein bisschen so ein Stückchen weit über das Stammtischniveau hinaus oder so, sondern da geht es ganz klar, ganz krass um nationalsozialistische, antisemitische Inhalte. Wir haben zum Beispiel die Passage mit, das ist ein Lied gegen die Menschen, die uns nicht mögen, die uns zerstören wollen, die weiße Rasse. Da haben wir schon einmal den Bezug auf diesen krassen Rassismus, diese Überhöhung der weißen Rasse, überhaupt die Vorstellung, dass es sowas wie eine weiße Rasse gäbe. Die ist ganz zentral in den Texten von Faustrecht, aber auch in den ganzen Texten von vielen anderen Allgäuer Neonazi-Bands, die es gegeben hat und die es zum Teil heute noch gibt und die heute auch produziert werden aus dem Allgäu, komme ich später noch dazu, so ein bisschen im Detail. Und was auch drinsteckt in dieser einen Ansage und in dem Liedtext, der danach folgt, der dazugehört zu der Ansage, ist so ein ziemlich krasser, ziemlich eindeutiger Antisemitismus. Die Menschen, die wir nicht mögen, sind nämlich ganz klar, dass das so eine sehr, sehr verbreitete rechtsradikale antisemitische Verschwörungsideologie, dass Juden den Plan hätten, die weiße Rasse quasi zu zerstören und so weiter und so fort. Das kommt, wenn man die Szene kennt, ziemlich deutlich da drin hervor, schon in der Ansage, aber in dem Lied spätestens. Die Szene versteht das aber sofort. Was man aus dem Publikum hört, ich weiß nicht, ob es genau rüberkam, auf die Ansage hin ist Juden raus oder Juden sau, das ist nicht ganz klar, aber ziemlich eindeutig eins von beiden. Also die Szene versteht das sofort, auch wenn man das nicht unbedingt direkt verstehen muss, wenn man nicht aus der Szene kommt. Genau, also das ist das, worum wir reden, eine ganz klare ideologisch auf der Neonazi-Schiene unterwegs seiende Skinhead-Kameradschaft, die aber jetzt nicht erst seit 2008, wo das Video entstanden ist, oder nicht erst seit, weiß ich nicht wie lange, seit ein paar Jahren im Allgäu aktiv ist, sondern wir gehen davon aus, dass Voice of Anger heute die größte und stabilste Neonazi-Gruppe in Bayern ist, und davon gehen nicht nur wir aus, davon geht auch der Verfassungsschutz aus. Obwohl er sie ansonsten unserer Auffassung nach sehr oberflächlich beachtet oder zumindest sehr oberflächlich nach außen hin zeigt, was bei Voice of Anger tatsächlich am Start ist. Da sind wir ein bisschen, also da sehen wir mehr als der Verfassungsschutz dazu veröffentlicht. Und dass sie eben so stabil und so stark heute aufgestellt sind, das hat verschiedene Gründe. Ein Faktor davon ist, dass Voice of Anger eine sehr lange Historie hat. Wenn man sich mal die Neonazi-Szene, die Skinhead-Szene im Allgäu anguckt, dann muss man, also wenn man sich die Neonazi-Szene anguckt, kann man viel früher anfangen. Aber wenn man sich die Skinhead-Szene anguckt, dann würde man ungefähr 1994, 95 anfangen, als sich die Skinheads Allgäu 88 gegründet haben. Die Skinheads Allgäu 88 haben eine Sache gemacht, da waren unter anderem die Leute von Faustrecht dabei und noch ein paar andere verteilt über das ganze Allgäu, also Leute aus Pfronten ganz unten im Süden an der Grenze zu Österreich, ich meine Leute aus Lindau und also das Ganze, was man so als Allgäu fassen würde, waren damals schon bei den Skinheads Allgäu 88 dabei, und die haben einen Verein gegründet, was vorher noch keine Neonazi-Skinhead-Szene versucht hatten. Und haben dann so eine Satzung geschrieben und sind dann mit dieser Satzung zum Amtsgericht in Kaufbeuern gegangen, haben gesagt, hey, hallo, hier sind wir, wir wollen uns eintragen lassen in das Vereinsregister. Und das Amtsgericht hat dann damals sich das angeguckt und hat gesagt, so, nee, das ist irgendwie, das sieht jetzt nicht nach einem Verein aus, den man eintragen möchte als Gericht, und haben das abgelehnt. Die Antragung von dem Verein. Trotzdem haben die Skinheads Allgäu 88 damals einfach weitergemacht und haben getan, was Neonazi-Skinheads in den 90er Jahren ebenso tun. Unter Missachtung von diesem, dass sie nicht eingetragen wurden, haben sie nämlich, sind sie massivst aufgefallen, gewalttätig und agitieren für den Nationalsozialismus und haben verschiedene größere und kleinere gewalttätige Überfälle gemacht. Zum Beispiel, dass sie in Kneipen gegangen sind, um da vermeintliche politische Gegner zusammenzuschlagen, oder dass sie gezielt irgendwie, bitte in Anführungszeichen, so würden die das bezeichnen, Zigeunerlager überfallen haben, also Roma und Sinti überfallen haben, weil die eben in ihrem Weltbild nichts zu suchen haben. Oder dass sie gezielt Ausländer überfallen haben. Die haben das damals Kanackenklatschen genannt und eben, wie gesagt, massiv für den Nationalsozialismus agitiert haben. Das hat dann dazu geführt, das haben die ein Jahr lang so durchgezogen, das hat dann dazu geführt, dass sie nach etwa einem Jahr vom Innenministerium in Bayern verboten worden sind. Und die Verbotsverfügung, die damals erlassen wurde, ist sehr einschlägig. Also da ist auf mehr als einem Dutzend Seiten, auf deutlich mehr als einem Dutzend Seiten, nur eine Listung von den Taten, die ihnen zugeordnet wurden und die dann zum Verbot geführt haben. Also ganz massiv sind die damals aufgefallen. Dann war dieses Verbot da. Dann gab es kurz bevor dieses Verbot kam, das hatte alles einen Vorlauf, das hatte alles, man merkt das ja so als Szene, das hatte alles ein bisschen Zeit gebraucht. Dann gab es schon vorher die Skinheads-Schwaben, zu denen dann einige ziemlich eindeutig übergelaufen sind von den Skinheads Allgäu 88 und bei den Skinheads-Schwaben, die es dann ab 96, wenn ich es gerade richtig sehe, gegeben hat, da gab es dann irgendwann auch wieder Debatten, Angst vor einem Verbotsverfahren und dasselbe, was vorher passiert ist, ist wieder passiert. Teile von den Skinheads-Schwaben sind zu weit Power-Schwaben übergelaufen, die es dann ab Anfang 2000 gegeben hat, die vor allem im Krumbacher Raum aktiv gewesen sind und ein Teil ist dann zu den vor mittlerweile etwas über 15 Jahren gegründeten Voice of Anger, von denen wir heute reden, damals schon übergelaufen. Aber wie gesagt, damals hat sich das noch zum Teil auf White Power Schwaben konzentriert. Und in der Zeit der Skinheads Schwaben bis hin zu den White Power Schwaben haben wir dasselbe erlebt wie vorher bei den Skinheads Allgäu 88, nur eben nicht mit dem Versuch, diesmal sich wieder eintragen zu lassen. Verschiedene massive Gewalttaten, von denen wir auch einige in diesem Heft dokumentiert haben. Es gibt auch einige Zeitungsberichte dazu, es gibt Fotos dazu. Also das kann man darüber dann nochmal nachvollziehen, welche konkreten Ausprägungen das damals gehabt hat. Jedenfalls gab es dann bei White Power Schwaben irgendwann eine ähnliche Sache wie das Verbotsverfahren damals, nur nicht auf dem vereinsrechtlichen, sondern auf dem strafrechtlichen Wege. Es wurden Ermittlungen begonnen von der Staatsanwaltschaft in Memmingen wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch. Das bedeutet im Prinzip, dass du eine Vereinigung gründest, deren eigentlicher Zweck der ist, Straftaten zu begehen. Also wo Straftaten nicht nebenher laufen, sondern wo der zentrale Punkt einer Organisierung die Begehung von Straftaten ist. Danach wurde ermittelt. Das haben die dann natürlich auch irgendwann mitbekommen, dass in der Richtung ermittelt wird. Und sie haben es ja schon mal gelernt. Dann war plötzlich White Power Schwaben weg und ein großer Teil von den restlichen, noch nicht bei Voice of Anger untergekommenen Skinheads aus dem Allgäu sind dann bei Voice of Anger untergekommen. Und heute erstreckt sich eben auch Voice of Anger auf das ganze Gebiet, wo wir die Allgäuer Skinhead-Szene so sehen. Also wenn man das auf einer Karte ausmalen wollen würde, dann würde man so in etwa vom Bodensee in Lindau einen Strich ziehen, hoch nach Ulm und in etwa von Füssen nach Buchloe. Und wenn man das, was dann dazwischen ist, so straffieren würde, dann hätte man ziemlich genau den Bereich, wo Voice of Anger aktiv sind, mit dem Kernpunkt, mit der Zentrale quasi im Umfeld von Memmingen und Mindelheim. Genau, später wurde dann nach diesem 129er-Verfahren, das wurde dann eingestellt von der Staatsanwaltschaft Memmingen, da wurde dann später nochmal, ich glaube, auf Initiative der Grünen im Bayerischen Landtag nachgefragt beim Justiz- oder Innenministerium, wie ist das eigentlich damals gelaufen, wie kann das sein, dass die keine kriminelle Vereinigung sind bei der Vorgeschichte, bei dem, was da alles vorgefallen ist an Gewalttaten und so weiter. Und da räumte dann das Ministerium ein, ja, also wenn das wenn die Memminger Staatsanwaltschaft die in Frage gestellt hätte oder verneint hätte, dass es sich bei den bei White Power Schwaben um eine kriminelle Vereinigung handelt, dann haben sie wohl den 129er Paragraphen falsch interpretiert. Damals war es aber schon durch, die Vereinigung gab es nicht mehr. Damals gab es dann, wie gesagt, schon längst Voice of Anger, die heute seit, ich glaube, 17 Jahren aktiv sind. Das wäre so die eine Seite, die linke Hälfte von dem Diagramm, das kann man so sagen, als die Geschichte, was die politische Organisierung angeht, die Kameradschaftsorganisierung und so weiter. Wir haben aber quasi noch einen zweiten Arm bei dieser Skinhead-Szene im Allgäu. Das könnte man sagen, ist so der kommerzielle Arm, da wo Merchandise produziert wird, da wo die Musik produziert und verkauft wird, solche Sachen. Da hatten wir vor einigen Jahren die Hate-Crew Schwaben, bei der damals schon ein heute führendes, wichtiges Mitglied von Voice of Anger aktiv gewesen ist. Die waren hauptsächlich im Augsburger Raum aktiv, aber eben auch im Bereich Unterallgäu, wo er heute immer noch ist, der Benjamin Einsiedler, der damals mit ein paar anderen Leuten zusammen eben Klamotten produziert hat für die Szene, Fahnen produziert hat, andere Textilien produziert hat, CDs verkauft und irgendwie in irgendeiner Form produziert hat. Die haben damals auch ein Ermittlungsverfahren kassiert, ich glaube 2009 2009 haben sie sich dann aufgelöst unter dem Eindruck des Verfahrens, aber in dem Verfahren ging es eben nicht nur um so szenetypische Straftaten, wie man die sich vorstellen würde bei so einem Label, also nicht irgendwie Verstoß gegen 86a, was die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wäre, wie zum Beispiel ein Hakenkreuz oder sowas. Das kennt man ja, das würde man ja erwarten. Oder Volksverhetzung, die ganzen Texte auf den Liedern, die sind zu einem großen Teil eben einfach volksverhetzend. Würde man erwarten, aber damals waren auch schon so Sachen dabei wie Geldwäsche und Schwarzarbeit, die denen vorgeworfen wurde. Also schon Dinge, die man eher so im organisiert kriminellen Milieu erwarten würde. Dann, wie gesagt, unter dem Eindruck des Verfahrens, sie wurden dann dafür auch verurteilt. 2009 ungefähr die Selbstauflösung. Dann kam Oldschool Records ab in etwa 2010. Die dann in Memmingen ansässig gewesen sind und da, wie gesagt, der führende Kopf Benjamin Einsiedler, der damals schon seine ersten Erfahrungen mit der Hate Crew Schwaben in der Richtung gesammelt hat, die heute ein relativ großes, florierendes Label sind, was so Rechtsrock angeht, die wahnsinnig viel Platten produzieren, die wahnsinnig viel Merchandise produzieren und eben vor allem nicht nur die Allgäuer Neonazi-Bands produzieren, sondern auch bundesweit und international die Bands unter Vertrag haben und natürlich auch die Bands international auf Tour schicken. Also wir hatten letztens Bands von dem Label in Südamerika zum Beispiel, wo die überall unterwegs sind und ihre Konzerte machen. Also nicht nur die Szene Größen wie Faustrecht, die da auf den ganzen Blood and Honor Festivals in ganz Europa und international unterwegs sind, sondern eben auch die kleineren Bands, die unbekannteren Bands werden von dem Label eben weit rumgeschickt. Und heute ist eben Oldschool Records, der Benjamin Einsiedler, eben dieser Plattenproduzent, gleichzeitig Führungskader bei Voice of Anger, gleichzeitig einer von den Köpfen, einer von den wichtigen Leuten bei Voice of Anger. Also da sieht man auch die enge Verknüpfung zwischen dieser organisatorischen und dieser kommerziellen Schiene. Da haben wir eben auf beiden Seiten, was ein maßgeblicher Faktor für die heutige Stabilität der Szene ist, eine Stabilisierung aus einem Lernprozess raus, eine Professionalisierung aus einem Lernprozess raus. Also verschiedene Sachen, die früher gemacht haben, die machen die heute nicht mehr. Also so Dinge wie, die hatten früher so Art Mitgliedsanträge, die sie in Ordnern gesammelt haben. Also wenn man da Mitglied werden wollte bei den Skinheads Allgäu 88 oder insbesondere bei den Skinheads Schwaben, wir haben auch einen abgedruckt, da musste man so eine Art Zettel ausfüllen, das ein bisschen so wirkt wie so, keine Ahnung, aus so einem Mickey-Maus-Heftchen, so Detektiv-Ausweisschein oder sowas. Und der wurde dann abgeheftet, hat natürlich den Nachteil, man deckt Strukturen auf, das fällt dann natürlich auch Leuten in die Hände, wo es nicht in die Hände fallen soll, zum Beispiel der Polizei oder Leuten wie uns. Das ist ganz dankbar, das machen die natürlich heute nicht mehr. Stattdessen haben sie sich quasi so eine Art Panzerung zugelegt, dass sie jetzt von der Struktur her eher wie so ein Rockerclub aufgestellt sind. Also du kommst nicht einfach dazu und dann bist du dabei, wenn du so ein Zettelchen ausgefüllt hast, sondern du hast erstmal so einen Prospect oder so einen Anwärterstatus. Du musst dich erstmal beweisen, du musst da erstmal ran an die Szene und wenn die dann bereit sind, dich aufzunehmen, dann musst du erstmal zeigen, dass du dahinter stehst und dass du bereit bist, was dafür zu tun und erst dann kannst du quasi in der Hierarchie, in der Szene weiter aufrücken. So schützt man sich natürlich auch davor, in irgendeiner Form ausgeforscht oder unterwandert zu werden oder andere Dinge. Klappt natürlich nicht immer 100%, zum Glück, aber da haben die schon eine gewisse Professionalisierung hingelegt. Auf der anderen Seite bei der kommerziellen Schiene genau das Gleiche, also nicht nur die Art und Weise, wie das produziert wird, nicht nur die Art und Weise, wie die Arbeitsabläufe oder sowas bei denen sind, die sehr professionell sind, auch die Art und Weise, wie sie sich absichern gegen Repressionen, dagegen, dass die Strafverfahren kassieren oder dagegen, dass die Strafverfahren erfolgreich geführt werden, sind auch inzwischen sehr professionell. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass wir vor einigen Jahren eine Razzia hatten bei Oldschool Records, im Haus, wo der Besitzer wohnt, da, wo er eben seine Platten produziert, da, wo das Tonstudio ist und so weiter, da wurde geratzt und hat die Polizei kistenweise Material rausgeschleppt, mehrere Terabyte Daten und daraus dann 900 Straftaten quasi aufgedeckt. Das waren etwas mehr als 900 Straftaten, die die Polizei damals, als die Polizei das damals gewertet hat, daraus wurden dann von der Staatsanwaltschaft witzigerweise 88 Anklagepunkte zusammengefasst, plus noch irgend so ein Waffendelikt. Das ging dann vors Amtsgericht, wurde dann zum Teil eingestellt wegen so Dingen, wie dass der Richter sagte, ah ja, das ist auf Englisch, ja, weiß nicht, also das wäre jetzt irgendwie aufwendig, verstehe man nicht so richtig, das müssten wir jetzt irgendwie übersetzen lassen und solche Dinge, stellen wir es mal ein. Wurde aber zum Teil verurteilt, dann ging das Ganze vors Landgericht, der Einsiedler und sein Rechtsanwalt Alexander Hynek, der auch bekannt ist aus Blood and Honor Zusammenhängen. Also ich komme später nochmal drauf, was Blood and Honor eigentlich ist und was es ausmacht. Dieser Alexander Hynek, dessen Platten, dessen alte Musik-CDs, die er damals auf der Bühne als Rechtsrock Musiker gespielt hat, die werden heute von Oldschool Records vertickt. Er ist halt heute als Rechtsanwalt unterwegs, dabei sehr eloquent und sehr gut, technisch auch durchaus gut aufgestellt. Aber früher stand er halt mit solchen Bands auf der Bühne, hat Nigger, Nigger, Nigger out, out, out gegrillt. Jetzt haut er halt die Kameraden raus, wenn die für dieselben Sachen Stress bekommen. Und das nicht nur auf so einer normalen strafrechtlichen Ebene, sondern die bereiten sich regelrecht vor auf solche Strafverfahren. Also wenn solche Platten produziert werden, dann ist denen natürlich klar, dass da einiges durchaus justiziabel dran sein kann. Also überlegen sie sich, wie kann man damit umgehen. Da sind sie teilweise sehr kreativ, was dann so weit geht, dass zum Beispiel eine Rechtsanwältin wie Gisa Pahl, die höchstwahrscheinlich vom NSU einen Spendenbrief bekommen hat für ihre tolle Arbeit für die nationale Bewegung, dass dann diese Gisa Pahl oder der Heinig oder andere Rechtsgutachten schreiben, sogenannte Rechtsgutachten, wo sie dann schreiben, dass aus ihrer Sicht diese und jene Platte in dieser und jener Passage nicht strafrechtlich relevant ist im Sinne des Paragraphen sowieso Volksverhetzung. Damit steht er dann vor Gericht und sagt, naja, also gucken Sie mal, ich habe alles dafür getan, um zu vermeiden, dass ich Straftaten begehe. Wenn mir die Rechtsanwältin sagt, dass das keine Straftat ist, naja, dann muss ich doch davon ausgehen, dass das keine ist. Und dann ist es vielleicht im objektiven Maßstab die Erfüllung von dem Paragraphen der Volksverhetzung unter Strafe stellt. Aber subjektiv kann er da nichts dafür, weil er versucht hat, das zu vermeiden. Und mit solchen Tricks arbeiten, die was dazu geführt hat, dass jetzt gerade der aktuelle Stand ist, dass aus diesen 900 Straftaten ein glatter Freispruch geworden ist. Ist aber in der Revision. Also die Staatsanwaltschaft versucht es noch, aber mal sehen, wie das ausgeht. Wie gesagt, sehr professionell aufgestellt, auch in dieser Hinsicht. Ein weiterer Faktor, der zu der Stabilität von Voice of Anger im Allgäu beiträgt, ist, was sich sehr schön in diesem Foto ausdrückt. Das ist jetzt nicht nur irgendein Foto mit schöner grüner Wiese und irgendwie ein schöner Hof irgendwo im Allgäu. Das ist tatsächlich ein Hof im Allgäu. Aber was das eben auch ist, außer ein schöner Hof im Allgäu, es ist ein Hof, auf dem im Sommer 2018, also letzten Sommer, ein Neonazi-Konzert stattgefunden hat. Und das ist, was wir immer wieder sehen. Wir haben hier so einen Vordergrund, so eine schöne Fassade, so irgendwie Allgäuer Heimatidyll. Aber wenn man mal genau hinguckt, wenn man sich das mal anguckt, was wir eben die ganze Zeit machen, wenn man in die Recherche geht, wenn man mit Leuten spricht, sieht man immer wieder hinter diesen ganzen bürgerlichen Fassaden, die sehr viele von Voice of Anger haben. Hier symbolisch haben wir den deutschen Schäferhund auf dem Hof. Ein sehr dankbares Foto. Deswegen haben wir es auch auf das Cover genommen, sehen wir immer wieder eben genau dieses braune Netzwerk, was eben Voice of Anger im Allgäu ausmacht. Wir können es an verschiedenen Punkten festmachen, dass Voice of Anger sehr gut darin sind, sich nach außen hin eine bürgerliche Fassade zu geben, nach außen hin nicht aufzufallen, nach außen nicht als Neonazis wahrgenommen werden oder wenn sie als Neonazis wahrgenommen werden, wenn das klar ist, dann ist es oft einfach auch völlig egal. Dann passiert nichts, dann ist es halt trotzdem irgendwie der nette Nachbar. Dann lass halt die Jungs irgendwie ihre komische Musik hören. Wir haben ja alle einen unterschiedlichen Geschmack. Da wird ganz oft überhaupt nicht die politische Dimension dann wahrgenommen, was wir an ganz vielen verschiedenen Stellen sehen. Wir haben zum Beispiel, also einige haben wir da drin benannt, ich mache nur ein paar davon. Wir haben zum Beispiel einen Landwirt im Bereich Babenhausen, der in einer von den einschlägigen Bands schon seit einigen Jahren aus dem Allgäu spielt und da eben massivste Texte vom Stapel lässt, sogar in Richtung Verherrlichung von neonazistischen Terrorgruppierungen und das ganze andere Zeug, was man sich halt da erwarten würde bei irgendwelchen Neonazi-Bands. Gleichzeitig ist er aber eben Landwirt, der hat so von seinem Opa mal irgendwann den Hof geerbt und da Pferdezucht betrieben und irgendwie Fleisch produziert und betreibt mittlerweile einen Hofladen. Eine Biogasanlage, verschiedene Sachen, gibt sich als Dienstleister für andere Landwirte und bietet sich da eben an, keine Ahnung, ich mähe das Feld, lass mich dafür bezahlen und fahre dann noch später das Gras, was ich da raushole, in die Biogasanlage, mache da nochmal Geld raus, solche Sachen. Und der Punkt daran ist eben, dass er nicht einfach nur irgendwie als Landwirt arbeitet, sondern das hat ja noch eine ganz andere Dimension. Dadurch hat er ein riesen Netzwerk, ist er eingebunden in eine ganz normale Gesellschaft. Dadurch hat er ein riesen Netzwerk an Kunden, Zulieferern, Handwerkern, andere Leute, mit denen er zusammenarbeitet, die ganzen Leute, die bei ihm im Hofladen einkaufen und so weiter, das macht ja auch was aus. Und wir haben da mal eine Recherche zu gemacht, was macht das eigentlich aus, wie kommt das eigentlich bei den Leuten an und wie steht er da? Und da hat sich herausgestellt, die meisten Leute haben einfach keine Ahnung, mit wem sie da zu tun haben. Also der läuft da schön unterm Radar, macht da mit Sicherheit auch nicht wenig Geld, lebt da wahrscheinlich ganz gut davon, aber bleibt schön unterm Radar, was er eben in seiner Freizeit sonst noch macht, eben auf Bühnen stehen und Nazis für den Nationalsozialismus agitieren und quasi zur Tat aufrufen. Und was sich da eben auch zeigt, es ist total schwierig, da ranzukommen. Das ist sehr schwer aufzubrechen. Wenn es denn sowas wie eine Zivilgesellschaft gäbe, die sich damit auseinandersetzen würde, da hat man sehr schnell so diese Abwehrreflexe. Das schafft natürlich auch Loyalität mit den Leuten, mit denen man ewig zusammenarbeitet, bei denen man sein Essen holt und so weiter. Da gibt es ja dann auch mit der Zeit irgendwie so eine gewisse Verbindlichkeit miteinander. Da ist natürlich ganz schwierig, dann so quasi für eine Zivilgesellschaft irgendwie zwischen reinzukommen und da irgendwie die Neonazi-Szene, wenn sich das verfestigt, nach, wie gesagt, die gibt es seit Jahrzehnten, die Neonazi-Szene wieder aus so einer Bürgerlichkeit so irgendwie rauszuspalten. Das ist oft so der Fall, das ist aber nicht immer so. Wir haben ein zweites Beispiel und das ist die ehemalige Christuskirche in Illertissen, die heute so eine sehr hippe, sehr schöne Event-Location ist. Das ist einfach eine ganz normale Kirche, die die Kirchengemeinde damals verkauft hatte, weil sie einfach ein größeres Haus gebraucht hat. Die war einfach zu klein und dann haben die vertickt. Und die haben dann zwei Architekten gekauft und sie ausgebaut zu so einer Location, wo man halt hingeht, um mal abends noch ein Bierchen zu trinken oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Kaffee zu trinken oder eine Hochzeit feiern geht. Oder es gibt da, ich glaube, drei Zimmer, so hotelmäßig, aber halt irgendwie was Besonderes, wo man halt einmal hingeht, um irgendwas Schickes zu feiern oder sowas, die auch unterschiedlich so nach Themen aufgebaut sind. Also alles in allem eine hippe Event-Location, aber uns ist aufgefallen durch einen Zufall, einen von den beiden Architekten, die das ausgebaut haben, den kennen wir. Das ist der Philipp Mörwald, den anderen kannten wir nicht. Und der Philipp Mörwald, der spielt auch in einer von den einschlägigen Bands bei Act of Violence, die zufälligerweise seit 15 Jahren existieren, so wie Voice of Anger, also jetzt mittlerweile 17, und zufälligerweise das Akronym von Act of Violence ist genau umgekehrt zu dem von Voice of Anger. Also schon auf der symbolischen Ebene sehr enge Verbindung, aber auch die haben ganz einschlägige Texte. Das vorletzte Album von denen wurde zum Beispiel von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert, weil es dermaßen antisemitisch war, weil es dermaßen krass für den Nationalsozialismus eben quasi Werbung gemacht hat, dass die Bundesprüfstelle, die ja durchaus nicht schnell ist, was Zensur angeht. Also die meisten Neonazi-CDs sind ja nicht indiziert, das muss man dazu sagen. Also die nehmen nicht alles vom Markt, nur weil da Neonazis dahinter stehen. Die Bundesprüfstelle hat damals gesagt, bei dieser CD, bei 20 von den 25 Liedern, die sind so einschlägig, dass schon alleine wegen einem von diesen 20 Liedern die CD nicht auf dem Markt sein darf. Also auf dem Niveau sind wir unterwegs. Also und der hat dann eben, der Philipp Mörwald, zusammen mit dem Geschäftspartner die Kirche gekauft, ausgebaut zu der Event-Location in Handarbeit ein Jahr lang. Und ich habe dann seinen Geschäftspartner eben angerufen, weil ich mir eigentlich dachte so, was macht ihr da eigentlich, wenn gerade keine Hochzeit stattfindet? Ist das eine Nazi-Location? Habe den dann konfrontiert und der ist dann sehr glaubhaft, sehr glaubwürdig. Ich habe lange mit dem telefoniert, aus allen Wolken gefallen und meinte dann sowas wie, das kann ja überhaupt gar nicht sein. Ich mache hier Abrechnung und höre was von Josef Mengele im Radio und sie sagen mir, ich habe so einen Kameraden als Geschäftspartner und merkt es nicht. Der konnte das nicht glauben. Ich habe ihm das dann erklärt, was wir über den wissen und er meinte dann, ja, dann wird er das prüfen und wenn es stimmt, dann schmeißt er ihn raus, was dann tatsächlich auch passiert ist. Also er hat ihn konfrontiert und ihn dann tatsächlich rausgeschmissen, obwohl er ihn auszahlen musste mit, ich glaube 100.000 Euro musste er ihm mitgeben, damit er ihn aus seinem Geschäft wieder rauskriegt, weil er ja da drin war. Hört sich jetzt erstmal nach einem riesen Schaden an, aber wir haben ehrlich gesagt den Eindruck, dass Geld ist nie in der Neonazi-Szene angekommen, sondern bei der Bank gelandet und jetzt ist da eher massiv ein Geldproblem vorhanden als Geldsegen bei dem Philipp Mörwald. Also insofern, es gibt auch Beispiele, wo die Sachen anders laufen, wo Nazis, wenn sie als Nazis auffliegen, dann quasi Probleme kriegen, aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Also in den allermeisten Fällen sehen wir, dass sie hinter ihrer bürgerlichen Fassade wunderbar ihr Ding durchziehen können, ohne dass irgendwas passiert seit Jahrzehnten. Also sei es von staatlicher Seite, wurden die ja nach dem Verbot nie wieder strukturell angegangen. Zivilgesellschaftlich passiert da auch nichts und wie gesagt, so von aus der normalen Gesellschaft raus ist da eher so eine, da kann man sich gut decken dahinter. Das funktioniert für Voice of Anger ganz gut. Wie gesagt, das ist auch ein Punkt, der sie sehr gut aufgestellt, der zu ihrer Stabilität beiträgt. Ein anderer sind die Immobilien. Das ist hier nur eine davon, die sie nutzen können für Konzerte. Wir hatten ein halbes Jahr vorher in Thalacker, ganz in der Nähe, wenige Kilometer von dem Gebäude entfernt, das 15-jährige Jubiläum von Voice of Anger. An beiden Konzerten haben einschlägige Bands aus der internationalen Neonazi-Szene gespielt, einschlägige Bands auch von Blood and Honor, aus Blood and Honor-Strukturen und aus der Nähe von den Hammerskins. An der Stelle würde ich vielleicht doch mal kurz einführen, was Blood and Honor eigentlich ist. Blood and Honor ist ein Neonazi-Netzwerk, das vor einigen Jahrzehnten von Ian Stuart Donaldson gegründet wurde. Ian Stuart Donaldson war Musiker und Neonazi und stand irgendwann, das Ganze ist in Großbritannien passiert, vor dem Problem, vor der Frage, diese ganzen Parteiaufmärsche und dieses ganze Parteipolitische für den Nationalsozialismus irgendwie einstellen, das ist so langweilig, da kriegen wir keine Jugendlichen, das funktioniert einfach nicht, das ist einfach, da hat keiner Bock drauf. Und hat halt dann sein Musikerleben und seine politische Ideologie verknüpft und hat gesagt, wir müssen Musik machen, wir machen jetzt Rockmusik, wir machen jetzt Neonazi-Musik, bauen da Bands auf, bauen Netzwerke auf. Und das ist eben dann passiert, was dabei rausgekommen ist, ist Blood and Honor. Und die sind eben nicht nur ein Musiknetzwerk, das durchaus inzwischen Millionenbeträge einspielt international, sondern eben auch ein Netzwerk von Neonazis, auch ein Netzwerk, über das nicht nur über die Musik, sondern auch über, über Magazine, die da kursieren und so weiter, die Ideologie verbreitet, Leuten eine politische und subkulturelle Heimat gibt in der Szene, wo sie angebunden sind und aufgefangen werden und drinbleiben können, sondern eben auch zur Tat aufruft und auch Pamphlete verbreitet, wie man den politischen Kampf eben angehen kann, wie man losschlagen kann. Also nicht nur so fiktive Romane wie die Turner Diaries, die prägend waren für wahrscheinlich prägend waren für den NSU, die in NSU-Kreisen gefunden wurden, auch so quasi so Manuals, wie man tatsächlich den bewaffneten Kampf organisieren kann. Solche Sachen kursieren da auch in der Szene. Und wie gesagt, der NSU ist in Blood and Honor Kreisen groß geworden, der ist da ideologisiert worden, der ist aus dem aus dem Blood and Honor Milieu in den Untergrund gegangen und vom Blood and Honor Milieu danach unterstützt worden im Untergrund mit der Beschaffung von falschen Identitätspapieren, mit der Beschaffung von Wohnungen zum Untertauchen, mit der Beschaffung von Waffen und so weiter. Also Blood and Honor ist ganz zentral gewesen für den NSU und ist auch immer wieder ganz zentral für militante Organisierungsversuche bei Neonazis und seit 2002 in Deutschland verboten. Seit 2000 in Deutschland verboten, weiterhin aber trotzdem aktiv. Was eigentlich, wenn man sich mit der Szene beschäftigt, nicht sehr wundert und was eigentlich ziemlich klar sein sollte, was ich aber im Rahmen von Vorträgen auch immer wieder trotzdem gerne sage, ist, dass die Ideologie von den Leuten ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr trennbar ist. Die Zugehörigkeit zur Szene, die wird einfach zu einem so stark mit der Identität verknüpften Moment, was wir immer wieder bei den Leuten sehen. Zum Beispiel, also das fängt an mit so Albernheiten wie den Autokennzeichen. Dass die Leute irgendwelche Autokennzeichen haben, wo Zahlenkombinationen drauf sind wie 88 für Heil Hitler oder HH für Heil Hitler oder 1488, was für die 14 Words steht, so ein weißes rassistisches Glaubensbekenntnis von einem Rechtsterroristen verknüpft mit wieder der 88 für Heil Hitler oder die eigenen Initialen zusammen mit der 18 für Adolf Hitler. Solche Sachen sehen wir immer wieder. Das ist total albern, aber wohl irgendwie Ausdruck von so einer ganz tiefen Identität, wo das Neonazi-Sein schon drinsteckt. Dasselbe mit den ganzen Tätowierungen, wo wir das immer wieder sehen, aber auch hier zum Beispiel von einem von den wichtigen Leuten bei Voice of Anger im Allgäu. Das Schlafzimmer, wo nicht nur die Bettwäsche in den Farben der Kameradschaft ist, sondern wo im Schlafzimmer über dem Bett, der nimmt die Leute, also der nimmt seine Bruderschaft mit ins Bett, über dem Bett das zentrale Element eben das Bekenntnis zu Voice of Anger ist. Und also gerade in der Wohnung ist das unglaublich eindrücklich. Da sehen wir das an vielen Stellen. Die ganze Wohnung ist gespickt mit Neonazi-Devotionalien. Überall so Ehrungen für die gefallenen Helden, also vor allem Waffen-SS-Leute und solche Sachen. Überall irgendwelche Voice of Anger-Sachen, überall irgendwelche anderen Sachen, die in irgendeiner Form eben mit der Szene zu tun haben. Und also das zeigt halt auch, dass wir, also das ist jetzt nicht unbedingt eine billige Wohnung. Das ist A, eine Eigentumswohnung, B, ist die Einrichtung und alles da drin nicht billig. Und C, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Suff-WG von irgendwelchen Stiefelglatzen, wie man sie sich, keine Ahnung, in irgendeinem Plattenbau im Osten vorstellen würde, sondern auch nach außen und auch das ganze Auftreten von den Leuten bei Voice of Enger im Allgäu passt sehr gut zu dem bürgerlichen Image, das sie sich geben. Passt sehr gut zu einem hippen, teilweise so hipstermäßigen Auftritt, was sie zum Teil auch machen. Und das sind zum Teil mittlerweile auch irgendwelche Familienväter, die da aktiv sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was auch immer so eine Sache ist, die man sich vorstellen würde. Man kommt da mit 16 raus, mit rein und mit 24 ist man wieder draußen. Da wächst sich das irgendwie so aus. Da hat man dann andere Sachen im Kopf wie Karriere oder Familie. Das ist halt da nicht so. Die sind stark an die Szene gebunden und bleiben da auch lange drin. Wie gesagt, wir haben sehr viele Leute von ganz früher aus den Skinheads Allgäu 88, die heute noch wichtige Funktionen bei Voice of Enger haben und aber trotzdem immer wieder neue Leute, junge Leute, die wir sehen auf den ganzen Veranstaltungen, wenn wir da unterwegs sind. Also das wächst sich nicht irgendwie aus, sondern das prägt ein ganzes Leben bei vielen Leuten. Ja, und jetzt die Frage, was machen die so, außer eine bürgerliche Fassade pflegen, außer sich irgendwie nett geben, außer irgendwie ihre Ideologie zu frönen und ihre Konzerte zu machen. Warum sind die eigentlich gefährlich? Wir haben hier auf der rechten Seite den Chris Petrich, einer von den Nazis aus dem Allgäu, aus dem Umfeld von Voice of Enger, im Shirt, das Foto ist nach 2000, also nach dem Verbot von Blood & Honor aufgenommen, im Shirt von Blood & Honor Deutschland. Also der fühlt sich zumindest auf jeden Fall dem Blood & Honor Netzwerk zugehörig, und also so ein T-Shirt kannst du jetzt auch nicht einfach frei kaufen, also da muss schon irgendwie deine Kontakte haben. Sitzt hier auf einem Skinhead-Treffen in Italien, also da wieder den Vernetzungsaspekt, den internationalen, neben einem anderen Skinhead aus Schweden, der bei einer Band spielt, die nicht direkt bei Oldschool Records produziert wurde, bei Pitbull Farm, sondern, das ist vielleicht noch so ein Nebenaspekt, den man erwähnen sollte, ich hole jetzt ein bisschen aus, Pitbull Farm war eine der ersten Bands, die von Subculture Records produziert wird. Subculture Records ist so eine, quasi so eine Ausgründung von Oldschool Records mit dem ziemlich deutlichen Ziel, dass man Leute erreichen würde, die nie und nimmer auf ein Neonazi-Konzert gehen würden. Aber wenn man die Musik unpolitisch labelt, wenn man so tut, als sei man einfach eine Rockband im Prinzip, als sei man einfach irgendwie subkulturell unterwegs, dann kommt man an andere Leute ran. Das haben die gemacht, Bands produziert, die sich ein unpolitisches Äußeres geben, so eine Fassade eben wieder, aber jetzt auf eine andere Weise, jetzt diesmal auf einer jugendkulturellen Ebene, um da eben Konzerte zu spielen, wo Nazis nicht einfach so, also Leute ranzukriegen, die nicht auf ein Nazi-Konzert gehen würden. Das ist auch sehr erfolgreich gelungen. Also sie haben einige von den Bands geschickt auf Konzerte, wo auf den Flyern stand sowas wie Love Music, Hate Fascism. Teilweise ist es dann im Rahmen von Recherchen gelungen, als Leute konfrontiert waren, die Konzerte veranstaltet haben, dass sie gesagt haben, nee, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben, die spielen bei uns auf keiner Bühne, niemals. Teilweise sind Konzerte dann geplatzt. Teilweise haben sich da aber auch Solidarisierungseffekte ergeben von eigentlich tatsächlich nicht politischen Veranstaltern mit diesen Bands, die ganz gezielt aus anderen Neonazi-Bands zusammengewürfelt wurden. Also die Proligans ist eins von den Zugpferden, eins von den bekannten Bands von Subculture Records gewesen, die sich zusammengesetzt haben am Ende aus zum Teil aus Leuten von Faustrecht, sich aber unpolitisch geben. Ein anderer Aspekt, wo wir sehen, dass das sehr erfolgreich gelaufen ist, zum Teil sind die Southern Rebels, das ist eine Landsberger Band, die vor einigen Jahren noch irgendwie so, ja, so Oi-Musik, so Punkrock gemacht haben und da auf irgendwelchen Bühnen, auf irgendwelchen Kleinstadt-Jugendzentren unterwegs gewesen sind und da halt ein bisschen rumgeschrabbelt haben. Die sind dann wohl irgendwann an Subculture Records gekommen, die haben dann gesagt, wir nehmen euer erstes Album auf, ihr könnt mal mit unseren Bands touren, dann kommt ihr mal raus aus eurem Kaff und so weiter. Das hat die dann wohl irgendwie geködert und das ist dann tatsächlich so gekommen. Sie waren mit Bands auf Tour, wo ganz astreine, ganz eindeutige, uns bekannte Neonazis eben spielen, diesen pseudo-unpolitischen Bands. Das war ihnen dann entweder egal oder sie haben es gar nicht gemerkt oder wie auch immer. Aber innerhalb von einem Jahr hat das dazu geführt, dass die Band, also dass Leute von Southern Rebels auf dem 15-jährigen Jubiläum von Voice of Enger dahin kommen durften. Und da muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein öffentlich beworbenes Konzert, sondern die Konzerte, die Voice of Enger macht, sind in der Regel konspirativ organisiert. Also man muss da schon erstmal zur Szene gehören, um da davon zu erfahren oder echt gut aufgestellt sein, um das rauszurecherchieren. Und dann muss man quasi so eine Schnitzeljagd absolvieren. Also dann muss man erstmal ein Ticket kaufen, dann bekommt man eine Telefonnummer und die Telefonnummer kann man dann meinetwegen am Tag vor oder am Konzerttag selber anrufen. Dann bekommt man einen Schleusungspunkt, was meistens irgendwie eine Autobahnraststätte ist oder sowas. Und da muss man sich erstmal abchecken lassen, ob man überhaupt zur Szene gehört oder ob man vielleicht Polizei ist oder Presse oder irgendwer anders, wo nicht auf die Konzerte kommen soll. Und erst da erfährt man dann, wenn man diesen Check quasi bestanden hat, wo das Konzert wirklich ist und kann dann dahin fahren. So, und jetzt haben wir es da eben nicht mit Leuten aus der Neonazi-Szene zu tun, sondern mit einer Band, die ein Jahr zuvor oder anderthalb Jahre zuvor noch auf Facebook mit T-Shirts geposiert hat, wo so Dinge draufstehen wie Refugees Welcome oder sowas. Also sehr eindeutig auch erfolgreich mit dieser Abtarnungstaktik in andere jugendkulturelle Milieus vorzudringen. Genau, aber wie gesagt, hier die Person aus einer der ersten unpolitischen Nazi-Bands von Subculture Records auf einem Neonazi-Skinhead-Treffen in Italien neben einem von den Blood-Anna-Kontakten in Deutschland im Allgäu, die im Umfeld von Voice of Anger eben unterwegs sind. Dem Chris Petrich. Wir haben noch weitere Leute, die wir immer wieder international auf den Treffen sehen, die aus dem Allgäu da hinfahren. Umgekehrt haben wir aber auch immer wieder die Bands, die reingeholt werden ins Allgäu, um da zu spielen. Aber haben auch immer wieder Leute, die von überall her eben auf die Veranstaltungen im Allgäu zu Voice of Anger kommen. Und Voice of Anger selber fährt natürlich auch überall hin. Die Bands fahren überall hin. Wir sehen immer wieder Leute von Voice of Anger auf den ganzen einschlägigen Neonazi-Aufmärschen in ganz Deutschland und darüber hinaus und eben auf den Konzerten. Hier haben wir einen von Voice of Anger auf einem Ian Stewart Donaldson Memorial Konzert, also dieser Gründer, den ich vorhin erwähnt habe, von Blood and Honor, der da quasi so eine Ikone ist, so ein quasi Märtyrer für die Szene geworden ist mittlerweile, der jährlich geehrt wird auf so Ian Stewart Donaldson Memorial Konzerten. Haben wir hier in Großbritannien einen Vertreter von Voice of Anger eben auf so einem Konzert. Es gibt weitere Beispiele, da kann man durchgehen. Hier haben wir zum Beispiel mehrere Leute aus dem Umfeld von Voice of Anger wieder in Großbritannien, wieder auf dem Ian Stewart Donaldson Memorial Konzert. Hier posierend an so einer Art Schrein, was man da im Hintergrund sieht, ist eben dieser Ian Stewart Donaldson. So aufgereiht für ein Foto, da so einen Kranz niedergelegt und hier haben wir zum Beispiel in der rechten Reihe als zweiten von innen her gesehen den Maurice Korndörfer, der auch einer von den einschlägigen Leuten ist, die schon seit Jahrzehnten eben in der Neonazi-Szene im Allgäu prägend dabei sind, die wir immer wieder bis heute immer wieder sehen und verschiedene andere Leute. Aber wie gesagt, das nur einige Beispiele und wenn wir schon so weit sind, wenn wir schon bei Blood and Honor sind, dann können wir auch gerne noch ein Schrittchen weitergehen. Es gibt nämlich, Blood and Honor betreibt so eine Art bewaffneten Arm. Also Blood and Honor hat auch noch, also so radikal wie sie sind und so sehr sie auch den NSU hervorgebracht haben, es gibt noch eine Unterorganisation, einen Nebenarm oder wie auch immer man das nennen will, der nennt sich Combat 18. Da haben wir wieder den Zahlencode, der steht für Kampfgruppe Adolf Hitler oder Kampf für Adolf Hitler oder wie auch immer man das übersetzen will. Der Kontext ist, nehme ich an, klar. Hier haben wir wieder Anhänger von Voice of Anger und hier auf der rechten Seite den Herrn Nusser, ich habe gerade den Vornamen vergessen, der Ende letzten Jahres aufgeflogen ist als zahlendes Mitglied eben von Combat 18, zu denen gerade diskutiert wird, ob man sie nicht auch verbieten würde. Man könnte natürlich jetzt annehmen, ja, müssten sie eigentlich, wenn sie eine Unterorganisation von Blood and Honor sind, die ja selber schon verboten sind, müssten sie eigentlich auch mit von dem Verbot betroffen sein. Ist nicht der Fall. Jetzt gibt es gerade Debatten, gerade im Nachgang von dieser Lübcke-Sache, ob man nicht Combat 18 auch mit dem Verbot überziehen soll. Aber derzeit, und selbst wenn sie verboten wären, sie sind wie Blood and Honor weiterhin in Deutschland aktiv. Man kriegt immer wieder Treffen von denen mit. Wie gesagt, es gibt Konten, auf die Geld fließt von Mitgliedern von Combat 18, wie dem hier, der hier mit Voice of Anger Leuten postiert. Und der Anspruch von Combat 18 ist nicht nur dem Namen nach, sondern es ist halt die Organisierung von einem bewaffneten Kampf gegen das verhasste System, gegen Ausländer, Überfremdung in Anführungszeichen, gegen alles Mögliche, was halt nicht so in die Nazi-Ideologie reinpasst. Man hat ja gesehen, was der NSU so gemacht hat. Das ist das erklärte Ziel von dem, was Combat 18 so organisieren will. Man sieht es auch hier auf seinem Shirt, was da steht, ist White Power, dazwischen so ein Totenkopf mit einer Knarre in der Hand und so vermummt und aus diesem Tuch, was er vor seinem Gesicht hat, steht 88 für Heil Hitler. Also sehr dicht gepackt, worum es bei ihm so geht. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der uns in dem Rahmen von der Recherche für die Broschüre, also wir haben sehr gezielt geguckt, dass wir bestimmte Anfasser, bestimmte Dinge, bestimmte Geschichten, bestimmte Aspekte der Szene deutlich rausstellen können und dafür auch gezielt recherchiert, dass wir die rund machen können, dass wir Thesen belegen können und so weiter. Dabei sind uns Sachen aus dem Archiv und aus anderen Zusammenhängen in die Hände gefallen, die nochmal darüber hinausweisen, von denen wir aber gesagt haben, um das rund zu machen, um uns nicht zu verrennen, schieben wir das erstmal auf den Stapel und gehen da später rein. Da rede ich von so Sachen wie möglicherweise organisiert kriminelle Zusammenhänge, da rede ich von Sachen wie, zu denen wir auch in der Vergangenheit schon Bezüge hatten im Umfeld von Voice of Enger, da rede ich von Waffen und sowas. Und ein Dokument, was uns da eben in die Hände gefallen ist, was in Richtung Waffen und Schießtrainings und sowas geht, was bei Voice of Enger möglicherweise läuft, also darauf deutet das hin, was wir auch so quasi als Ausblick noch in die Broschüre reingepackt haben, wo die Reise hingeht, wo unsere nächsten Recherchen quasi weitergehen. Es ist dieses Dokument. Was wir hier sehen, ist ziemlich eindeutig eine Szene von einem Schießstand. Hier sind Leute, die an Waffen hantieren und auf dem Tisch liegen so typische Zielscheiben, wie man sie so als Sportschütze am Schießstand verwenden würde. Aber wir haben hier halt jetzt eben nicht nur so Schießscheiben für Sportschützen, sondern Fotos von hier zum Beispiel vorne wohl jüdischen Geistlichen. Das Hintere kann ich jetzt gerade nicht erkennen, wer das sein könnte, aber schon sehr eindeutig, worum es geht. Da üben Leute das Schießen auf Juden, die ihnen nicht in ihr Weltbild passen. Da üben Leute quasi, ja, also das Foto ist eindeutig. Hochgeladen, warum auch immer dieser Typ das hochgeladen hat auf Facebook. Es war auch nicht lange online, hat das damals der ein Mensch, der sich als Sergeant at Arms von der Brotherhood, von der Bruderschaft Voice of Enger bezeichnet hatte. Sergeant at Arms ist wieder so ein Begriff, den man eher so aus Rocker-Zusammenhängen kennt. Das sind die Leute, die eben in so Rockerclubs zuständig sind für quasi die Bewaffnung, für die Durchsetzung der Disziplin nach innen und für sowas wie Sicherheitsaspekte nach außen. Sowas machen Sergeant at Arms bei Rockergruppierungen. Hier gibt es das offenbar bei Voice of Enger auch. Der ist jetzt nicht mehr so nah dran an Voice of Enger, wie es mal gewesen ist. Hat bestimmt gute Gründe. Aber was man da auch sehen kann, ist die unglaubliche Perfidität, mit der die das Thema behandeln. Also ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann, ist das ein bisschen unscharf. Da steht hahaha neben diesem Foto. Also das ist schon sehr eindrücklich so. Mit dem Bild würde ich es jetzt wie mit der Broschüre erstmal so stehen lassen. Da würde ich es ausklingen lassen und würde euch bitten, auch deswegen, weil ich nicht mehr alles mit nach Hause schleppen will, nehmt sie gerne mit, lasst, wenn ihr könnt, ein bisschen Geld dafür da. Das geht direkt in die weitere Recherche. Das ist natürlich auch immer wieder mal ein technischer Aufwand. Da braucht es natürlich auch immer wieder mal Geld für sowas. Das passiert nicht einfach so. Nicht, dass wir uns damit bereichern oder sowas. Das braucht einfach auch irgendwie materielle Ressourcen, sowas zu machen. Deswegen gerne mitnehmen. Und was viel wichtiger ist, wir betreiben ja auch einen Blog, wir betreiben ja auch eine Homepage, wo man sich sehr einschlägig informieren kann über die dortige Szene. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Voice of Enger, wir beschäftigen uns auch nicht nur mit den einschlägigen Äußerungen von Allgäuer AfD-Politikern, von denen es einige gibt. Also da haben einige einiges drauf, was so Äußerungen angeht, aber wir beschäftigen uns auch mit der Geschichte, wir beschäftigen uns auch, wo kommen die Leute her. Also wir haben zum Beispiel den Peter Felser, mit dem wir uns relativ viel beschäftigt haben in der Vergangenheit, der heute der Vizepräsident der AfD-Fraktion im Bundestag ist und eben aus dem Allgäu kommt, ein guter Freund von Götz Kubitschek ist, über den man so einiges ausgraben kann in seiner Vergangenheit, wo der eigentlich herkommt. Dann zum anderen natürlich der Thomas Wagenseit, der jetzt im Bezirkstag in Augsburg sitzt, oder einer von den AfDlern im Bayerischen Landtag, den wir sehr genau unter die Lupe genommen haben in der letzten Zeit, oder natürlich verschiedene andere Aspekte der Szene. Wir haben zum Beispiel uns mal ein Sicherheitsunternehmen angeguckt, bei dem Leute von Faustrecht, also bei dem einer von Faustrecht heute arbeitet und verschiedene andere einstiegige Leute, wo wir auch Ansätze von Verbindungen zu Juniterkreisen sehen. Das ist in Langenargen unten am Bodensee. Ja, wir gucken uns die ganzen Konzerte an, wir gucken uns verschiedene kleinere Geschichten an. Es fliegen immer wieder Sachen auf. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren eine Immobilie der Artgemeinschaft, die so die sowas wie ein religiöser Überbau für das gesamte rechtsradikale Neonazi-Milieu ist, also so ein naturreligiöses Ding, wo der Artglaube, nennen die das, wo der Rassismus quasi als Religion überhöht schon mit drin steckt und quasi an die Kinder rangegeben wird. Das sind so völkische Kreise. Das hat uns auch aus den Socken gehauen, dass die dann einen Verlag in einer eigenen Immobilie betreiben, die dann wiederum gesponsert, also quasi zur Verfügung gestellt wurde von dem ehemaligen Waffenbeschaffer der Wehrsportgruppe Hoffmann. Also solche Sachen gräbt man immer wieder mal im Allgäu aus. Wir haben inzwischen den Eindruck, das Allgäu ist so eine Art Rückzugsraum für alles Mögliche, was so an ekligen Geschichten passiert, wo keiner hingucken soll. Das funktioniert da ganz gut. Wir versuchen da so ein bisschen Fuß reinzukriegen. Und deswegen fänden wir es schön, wenn die Sachen auch gelesen werden, wenn da Leute was damit anfangen, wenn da vielleicht was passiert. Mehr als hingucken wäre nämlich schon nötig. Man müsste schon irgendwie langsam mal sich mit dem Thema auseinandersetzen.